Schönen guten Morgen. Ich hoffe, Kollege Olsen wird es verkraften. Ich habe eine Frage zu Ihrer Dividendenpolitik. Sie haben ja die Ausschüttung sehr stark erhöht. Kein Wunder, das Krisenjahr 2009. Aber gleichzeitig sind Sie noch deutlich unter Ihrer angestrebten Ausschüttungsquote. Geld scheint ja nun genug da zu sein, 9 Milliarden Liquidität. Warum haben Sie nicht gleich, sind hier nicht gleich in die Vollen gegangen, haben Ihre Ausschüttungsquote, Ihre angestrebte nicht gleich schon für das vergangene Jahr gemacht? Wollen Sie einfach noch einen Schritt haben, um nächstes Jahr auch noch mal eine schöne Dividendenerhöhung hinlegen zu können? Und dann, wie gesagt, die hohe Nettoliquidität. Was machen wir denn damit? Ist das alles nur für Investitionen oder denken Sie da auch noch an weitere Akquisitionen? Und was ist denn da, sich zu überlegen? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Eichinger.
Zum einen, denke ich, kann man schon sagen, dass es ein deutlicher Schritt war, den wir jetzt aufzeigen im Vergleich zu den vorhergehenden Jahren. Und wir uns ja relativ zügig auf diesen Zielkorridor von 30-40% zubewegen. Aber natürlich ist es schon auch so, dass wir uns auf zukünftige Investitionen vorbereiten. Der Vorstand befindet sich derzeit wieder in einem Strategieprozess. Und ich denke, wir werden uns jetzt den längeren Zeitraum genau ansehen. Und Zukunftsinvestitionen sind absolut zu erwarten. Allerdings, das hatte ich gesagt, natürlich im Rahmen unserer Zielquoten für Investitionen und für die Entwicklungsleistung. Insofern denke ich, ist es jetzt zu früh, schon darüber zu sprechen, wie viel Geld da noch zusätzlich ausgeschüttet werden könnte.
So, als nächstes haben wir Herrn Magenheim-Hörmann und dann Herrn Kronig. Herr Magenheim-Hörmann.
Zwei Zahlenfragen und eine richtige. Herr Reithofer, Sie haben Mitarbeiterbeteiligung angekündigt, 1,6 Monatsgehälter. Das sagt mir leider nichts. Können Sie da eine absolute Zahl dazu nennen? Zweitens, Stellen in diesem Jahr. Im vorigen Jahr ist es noch mal leicht nach unten gegangen. Können Sie sagen, wie da die Entwicklung in diesem Jahr aussehen wird? Und die richtige Frage bei Ihrer Carbon-Strategie, haben Sie gesagt, folgen uns andere Hersteller vielleicht näher und intensiver, als Ihnen lieb ist, also SGL, VW, der Einstieg. Können Sie mir erklären, wie Sie diese Situation empfinden? Ist das ein feindlicher Akt? Und wie wollen Sie Ihre Exklusivität bei Ihrer SGL-Kooperation behalten, falls VW da Größeres plant?
Man soll ja einem Journalisten nur selten widersprechen. Die ersten zwei Fragen würde ich bitte an Herrn Krüger geben und die letzte Frage mit SGL würde ich dann an Herrn Reithofer geben. Herr Krüger, würden Sie vielleicht beginnen?
Ja. Also wir freuen uns erstmal, dass wir auf Basis des erfolgreichen Jahres 2010 unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dem Unternehmenserfolg beteiligen können. Das erfolgt ja auch über eine Erfolgsbeteiligung. Das sind 1,6 Monatsgehälter. Damit kann sich auch jeder Mitarbeiter, wir haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter letzte Woche darüber informiert, auch ausrechnen, was das für ein Betrag ist. Einen absoluten Betrag möchte ich nicht nennen, weil dort, was aktuell in der Presse oder im Vergleich sind, ist immer die Frage, auf welche Mitarbeitergruppe bezieht sich das? Tarifmitarbeiter, außertarifliche Mitarbeiter. Insofern haben wir entschieden, diese 1,6 Monatsgehälter, damit kann jeder Mitarbeiter und Mitarbeiter wirklich sich genau ausrechnen, wovon er betroffen ist, was er sich verdient. Und das ist, glaube ich, eine tolle Erfolgsbeteiligung, weil es über dem Wert 2007 liegt. Stellenabentwicklung war die zweite Frage. Wir haben einen leichten Rückgang in 2010 gehabt. Das hat mit dem Thema Altersteilzeit, natürlicher Fluktuation, Mitarbeiter, die aus Altersgründen das Unternehmen verlassen, zu tun gehabt. Wir haben aber auch schon in 2010 wieder eingestellt und werden dieses Jahr auf einem leicht vergleichbaren Niveau, vielleicht leicht erhöhten Niveau Ende des Jahres liegen. Wir stellen in diesem Jahr wieder über 1.300 Mitarbeiter weltweit ein, davon circa die Hälfte in Deutschland. Und wir werden über 400 Azubis dieses Jahr in Deutschland und an anderen Standorten dieser Welt übernehmen. Und wir werden auch wieder im September knapp 1.100 Azubis weltweit neu wieder aufnehmen. Und gleichzeitig noch 100 Mitarbeiter aus den Nachwuchsgruppen. Also wir werden sozusagen auch intensiv investieren in Menschen mit Kompetenzen, die bei uns gelernt, ausgelernt, qualifiziert haben. Oder auch Mitarbeiterinnen vom externen Stellenmarkt, die natürlich für neue Themen wie Elektromobilität oder CFK rekrutiert werden.
Gut, vielen Dank, Herr Krüger. Herr Dr. Reithofer zur SGL.
Also ich möchte noch mal wiederholen, was ich in Genf bereits gesagt habe. Ich meine, wir haben natürlich bei BMW diesen Schritt vom Volkswagen mit großem Interesse zur Kenntnis genommen. Und Sie müssen das natürlich auch vor dem Hintergrund sehen. Man hat ja über Monate gesagt, sogar, wenn ich noch richtig im Kopf habe, über ein Jahr, dass BMW mit der Carbon-Strategie total auf dem Holzweg ist, dass man weitermachen muss, Stahl und Aluminium. Und wir müssen in der Zwischenzeit erkennen, auch durch diesen Schritt, dass wir strategisch auf dem richtigen Weg sind. Das wurde uns ja damit praktisch bestätigt. Und dann zu Ihrer Frage, wie sehen wir das? Also derzeit sehen wir nicht, dass durch diesen Schritt eine Beeinträchtigung stattfindet, unseres Joint Venture mit SGL. Warum nicht? Sie müssen sich die ganze Kette vorstellen. Also erstens mal, das Werk in Moses Lake ist ein Joint Venture-Werk, gehört zu 50% BMW, zu 50% SGL. Das Gleiche gilt für das Werk in Wackersdorf. In Landshut sind wir schon zu 100% in einem BMW-Werk, dort, wo also abgepresst wird. Und das Fahrzeug wird dann weiter aufgebaut in Leipzig. Das heißt, zwei Werke sind unsere und zwei Werke gehören uns zur Hälfte. Wir glauben also, dass das keine Auswirkungen hat. Und wie schon gesagt, wir finden diesen Schritt insofern interessant, weil ja monatelang gesagt wurde, dass BMW total auf dem Holzweg ist, scheint nicht so gewesen zu sein.
Gut, nächste Wortmeldung habe ich Herrn Kronig und dann Mr. Goswami, wenn das richtig ist, da hinten. Zunächst Mr. Kronig und dann Mr. Goswami.
Ja, zwei Fragen. Sie haben Ihre Sparziele vorzeitig erreicht. Wird ein neues Sparprogramm bei Ihnen aufgelegt im Konzern? Und die weitere Frage wäre, im Finanzergebnis ist eine Sonderabschreibung drin von 172 Millionen Euro auf eine Ergebnisbeteiligungsgesellschaft, wie auch immer. Was steckt denn eigentlich dahinter? Danke.
Herr Eichinger.
Also ich denke, wir brauchen kein neues Sparprogramm. Wir müssen die Ziele, die wir jetzt eingefahren haben, halten. Das heißt, die Prozesse entsprechend weiterentwickeln und mit dem, was jetzt an Konzeptionen auch erarbeitet wurde, Baukastensysteme etc., weiterfahren. Dann kommen die Ergebnisse auch in dem Umfang, wie wir uns das vorstellen. Das ist der eine Punkt. Der andere, die Beteiligungsfrage, die Sie gestellt haben, dort geht es um Husqvarna. Wir sind zu einer Neuausrichtung, zu einer strategischen Neuausrichtung gekommen und werden weggehen von dem reinen Schaf, von der reinen scharfen Fokussierung auf den Offroad-Bereich. Und insofern fallen dort Aufwendungen an. Zum anderen mussten wir auch entsprechend ein Impairment durchführen. Und das finden Sie in dem Beteiligungsergebnis.
Gut, als nächstes Mr. Goswami und dann Herr Schäfer.
Thank you. I've got questions regarding the impact of Japan on BMW's performance in 2011, and three quick questions. Japan accounted for 3% of your global sales, and it was your biggest single biggest market in Asia until 2006. Did you have any special plans for Japan for 2011? Have you done any assessment of how these plans will how the disaster in Japan will influence these plans in coming months? C, how does the global branding of BMW as a premium car work in a market which is massively disaster-struck? Thank you.
Ich würde sagen, Ian Robertson.
As you heard right at the start from Dr. Reithofer, at the moment, we are assessing what's happening in Japan. Our thoughts are with the people there at the moment. From a business point of view, I think it is rather unclear as to what impact on the market or what impact the disaster will have. So I think it's much, much too early to assess what will be anything of an impact in 2011. Having said that, Japan is a very important market for us. We have a strong reputation there. And we've seen increasing performance over the last couple of years. And our hope, of course, is that the country returns to some form, and I stress that, some form of normality as quickly as possible.
I had a third question, which was, you know, given your global branding of BMW as a very premium product, how will it work? Will the same branding and the same campaign work in the Japanese market in coming months and perhaps the whole year?
As I said, it's much too early to assess what impact will the current situation in Japan have on the future. Very clearly, we are a premium brand, and a premium brand today and tomorrow. So from that perspective, our business model is very, very clearly understood in Japan as it is around the rest of the world.
Gut, vielen Dank. Als nächstes Herr Schäfer und dann Herr Patankar. Herr Schäfer?
Ja, ich habe zunächst auch eine Frage zum Thema Japan. Könnten Sie sagen, wie viele Mitarbeiter Sie denn insgesamt in Japan haben und wie viel davon Expats sind? Sie nannten ja die Zahl von 50 Mitarbeitern, die ausgeflogen sind. Vielleicht könnten Sie das mal so in den Zusammenhang stellen, wie viele einheimische Mitarbeiter, wie viele Expats. Dann noch mal anknüpfend eine generelle Frage. Befürchten Sie denn Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum durch die Krise in Japan oder wie isoliert sehen Sie dieses Thema? Und dann die dritte Frage noch, ein anderes Thema, das Thema Rohstoffe. Herr Dr. Eichinger, Sie sagten, dass Sie eine Auswirkung erwarten auf das Ergebnis in diesem Jahr. Das verwundert ein bisschen, wenn man vergleicht mit anderen Autoherstellern, die alle sagen, sie seien für das komplette Jahr abgesichert und in diesem Jahr hätten sie überhaupt keine Probleme. Manche haben sogar kurzfristig Gewinne gemacht durch ihr Hedging. Könnten Sie vielleicht erklären, was da bei Ihnen schiefgelaufen ist? Dankeschön.
Gut, fangen wir vielleicht mal von hinten an. Bezüglich Rohstoffe würde ich Herrn Dr. Dies mal bitten zu einer grundsätzlichen Aussage dazu.
Ja, wie der Herr Eichinger schon erklärt hat, wir sind für die Bunt- und Edelmetalle für 2011 gut gesichert. Dennoch gibt es Rohstoffsteigerungen ja in der Preissteigerungen über unseren gesamten Rohstoffumfang. Das geht von Naturkautschuk bis über die Stahlherstellung, getrieben im Wesentlichen durch Erz und Kokskohle, sodass wir schon mit einem Einfluss negativen Einfluss aufgrund der Rohstoffpreiserhöhungen in einem niedrigen dreistelligen Millionenbereich für 2011 rechnen, den wir aber durch Produktivitätssteigerungen in der Supply Chain deutlich überkompensieren werden.
Herr Eichinger, vielleicht dazu noch?
Also meines Wissens hat einer unserer Hauptmitbewerber im Süden Deutschlands eine deutliche Belastung aufgezeigt im Rohstoffbereich mit einem höheren dreistelligen Millionenbetrag. Also darum glaube ich, so gut sieht es da bei den anderen auch nicht aus. Ne?
Gut, dann kommen wir noch mal zu Japan. Wie viele Mitarbeiter, davon Expats, das würde ich Herrn Krüger bitte geben.
Also wir haben in Japan in Summe 800 Mitarbeiter. Davon sind sozusagen circa 40 Expats an der Stelle. Wir haben uns als Vorstand entschieden, sehr frühzeitig auch unter dem Krisenstab zu reagieren. Wir haben unseren Mitarbeitern sehr frühzeitig auch angeboten, dass wir sie in den Südwesten von Japan verlagern, auch mit Angehörigen. Wer möchte dort in Richtung Hotel oder sonst was unterzugehen? Die Expats haben wir das Angebot gemacht, auszufliegen mit ihren Familien. Wer möchte, das ist auch erfolgt. Die Familien haben das angenommen und ich kann auch jetzt schon bestätigen, alle Familien sind gesund und heil mit ihren Kindern hier angekommen und inzwischen in Deutschland bei ihren Familien oder bei ihren entsprechenden Hotelunterkünften. Wir haben auch Sorge getragen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die auf Dienstreise, zum Beispiel aus einem Land wie Korea, vor Ort waren in Japan, die auch wieder heil und gesund in Korea angekommen sind. Und wir unterstützen unsere lokalen Mitarbeiter fortlaufend mit dem Thema, sie können in den momentan sichereren Südwesten auch sich umziehen, in Hotels gehen, wenn sie das wünschen an der Stelle. Und wir beobachten die Situation natürlich fortlaufend, um das maximal Mögliche von unserer Seite zu tun.
Gut, dritter Teil der Frage war Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Da würde ich Herr Dr. Reithofer bitten.
Also die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft natürlich jetzt zu prognostizieren, ist noch zu früh. Aber lassen Sie mich sagen, wie gucken wir derzeit auf die Situation? Erstmal, wir haben einen Markt zu betrachten. Der gehört mit Sicherheit zu den 10 wichtigsten Märkten der BMW Group. Das ist die eine Geschichte. Da müssen wir, genauso wie es der Herr Robertson vorher gesagt hat, die Auswirkungen abwarten, wie schnell das man wieder zur Normalität zurückkehren kann, wie lange das dauert wird. Sind das Wochen, sind das Monate? Davon wird im Wesentlichen der Markt abhängen. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mal die Automobilindustrie anschaue, Sie wissen, wir haben internationale Lieferantennetzwerke, nicht nur BMW jetzt, sondern andere Automobilhersteller auch. Und was wir derzeit eruieren, zum Beispiel für Elektronikbauteile, was heißt denn das für unsere deutschen Werke, wenn gewisse Elektronikbauteile für Tage oder für eine Woche oder sowas unter Umständen nicht geliefert werden aus Japan? Und was bedeutet das dann für unseren Produktionsausstoß? Das wären also zwei Themen, auf die wir uns derzeit konzentrieren. Also das heißt, unsere Lieferantenbeziehungen, welche haben wir zu Japan Und dann, wie schnell kann man in Japan wieder zur Normalität zurückkehren, was den Einfluss auf den Markt angeht? Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Ich meine, ich habe heute Morgen wahrscheinlich genauso wie Sie Nachrichtensender mir angeguckt und da sagen ja manche Volkswirte, dass die Auswirkungen nicht so groß sein werden. Aber das würde ich jetzt nicht prognostizieren, da würde ich mich momentan noch nicht anschließen. Da müssen wir jetzt mindestens eine Woche ins Land gehen lassen. Zulieferbeziehungen kann vielleicht der Herr Diesen ein paar Takte sagen.
Ja, wir haben keine unmittelbaren Auswirkungen, aber wie der Herr Reithofer gesagt hat, natürlich gibt es in der Second-Third-Tier-Ebene Lieferbeziehungen zu Japan. Wir sind dabei, die zu analysieren und ich würde mal sagen, in der Größenordnung von 7 bis 10 Tagen werden wir da eine genaue Prognose machen können, welche Auswirkungen wir haben.
Gut, vielen Dank, die Herren. Als nächstes Mr. Patan K. und dann Herr Kort.
Good morning, gentlemen. Multiple questions actually for 3 of the gentlemen seated up there. First to Dr. Reithofer. You talked about the recent investments into the Indian market. For the current fiscal, that's 2011, and the next fiscal, 2012, do you have a proposed outlay of investment further for India? And if you can share that figure. And also any internal decision on the mini brand strategy for India. Also a question for Mr. Robertson. Dr. Reithofer mentioned in his speech that the second generation 1 series arrives later this year. Has the development of the car taken into account emerging markets, and do you see potential from sales point of view in India for that second generation? And lastly, for Dr. Dees, purchasing from India, has there been an increase in the last fiscal? And also, do you see any of those purchasing options helping the Indian operation as well as far as increasing local content is concerned in Chennai?
Gut, vielen Dank. Wir beginnen vielleicht mal Investment Indien mit Herrn Arndt.
Wie Dr. Reithofer in seiner Rede schon bereits ausgeführt hat, haben wir seit 2007 17 Millionen Euro in Indien investiert und sind gerade dabei, in einer zweiten Tranche weitere 16 Millionen zu investieren. Also wir investieren massiv in die Kapazitäten in Indien. Und werden ja jetzt in einem ersten Schritt oder haben in einem ersten Schritt die Kapazität von 5.000 Einheiten auf 10.000 Einheiten erhöht. Und es sind auch weitere Schritte denkbar.
Gut, Ian Robertson.
As you're aware, we've seen very substantial growth in the last 12 months in India, around 70%+, of which we're delighted with that performance, particularly being the market leader. We continually look at what models would be appropriate in that market, and it would be fair to say that as the market has grown so substantially, we will look at other models that could be introduced. At this point in time, there is no definite plan for that, but I wouldn't rule that out in the year ahead. Moving on to One Series, absolutely. One Series is a world product. It takes into account emerging markets, mature markets, in exactly the same way as all of our products. And again, we are always looking to see how markets develop, to see what is possible.
Gut, letzter Teil der Frage, Herr Dr. Dees.
Wir haben eine relativ kleine Einkaufsmannschaft in Indien seit mehreren Jahren, die überwiegend Sourcing-Aktivitäten für unsere Motorradsparte betreibt. Der Local Content nimmt graduell für unsere Fahrzeuge zu. Wir sehen für einen größeren Sourcing-Ansatz im Wesentlichen 2 Hauptbedingungen. Einerseits eine Fahrzeugproduktion in der Volkswirtschaft von etwa größer 2, 2,5, 3 Millionen Einheiten, um die Lieferantenstruktur wettbewerbsfähig zu machen auf einem internationalen Niveau. Das hat Indien mittlerweile erreicht. Wir sehen also eine deutlich erstarkende indische Zulieferindustrie auch. Und eine zweite Bedingung für unsere Local-Content-Anforderungen sind Produktionsvolumina etwa 50.000, 70.000 Einheiten pro Jahr, wo es sich lohnt, dann Werkzeuge auch zu verdoppeln und die Sourcing-Aktivitäten zu erhöhen. Da sind wir auf der Produktionsseite noch ein Stück entfernt, sodass wir zunehmende Sourcing-Aktivitäten in Indien zwar sehen, aber in dem Maße, wie wir in dem indischen Markt im Absatz wachsen werden.
One more point from Mr. Robertson.
Just one thing that I would add is that we've increased our network from a dealer point of view substantially over the last 12 months, and we are now working on a plan that will roughly double it by the end of 2012, which will make a much broader network, obviously, to support the growth that we foresee in the marketplace.
So, als nächstes Herr Kort und dann Mr. Yan Wai Lee.
Ja, ich habe einige Fragen zunächst zu den strategischen Kooperationen. Mit PSA soll ja die Kooperation ausgedehnt werden. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen. Offensichtlich sind Sie da in der Kooperation sehr zufrieden. Ganz konkret, es geht ja um den Ausbau, gemeinsame Entwicklung von Hybridkomponenten und Elektroantrieben. Wird da zukünftig möglicherweise ein Werk geplant? Wenn ja, wo? Die nächste Frage zielt zur Kooperation beim Einkauf mit Daimler. Ich habe vorhin gehört, dass ja doch beim Einkauf starke Einsparungen erzielt werden konnten. Vielleicht kann man beziffern, inwieweit sich die Kooperation mit Daimler dort konkret niederschlägt. Und die nächste Kooperationsfrage betrifft SGL. Die Project I-Fahrzeuge sollen ja mit Fahrgastzellen aus Carbon kommen. Ist hier zu erwarten, dass derartige Technologien auch in andere BMW-Modelle einfließen?
Gut. Wieder ein Haufen an Fragen. Ich würde mal sagen, wir fangen mit Dr. Reithofer an zu Kooperationen, PSA und Ausbau.
Also erst einmal, Herr Kort, natürlich, wir sind zufrieden mit der Zusammenarbeit mit PSA, sonst hätten wir den nächsten Schritt jetzt nicht eingeleitet. Ich meine, wie Sie wissen, produzieren wir schon seit einigen Jahren Vierzylindermotoren mit PSA, haben mit Herrn Varan zusammen ein Abkommen unterschrieben. Das heißt, wir wollen den Vierzylinder weiterentwickeln auf IO6. Den wir derzeit zusammen machen, was bedeutet, dass dieser Vierzylinder unsere Produktpalette, ich sage mindestens bis 2016/17 begleiten wird. Auch auf der PSA-Seite trifft natürlich das Gleiche zu. Das ist der erste Schritt. Dann der zweite Schritt. Wir haben gesagt, wenn wir einen Automobilhersteller haben wie PSA, ich sage jetzt mal mit rund 3 Millionen Einheiten und einen wie BMW, ich sage jetzt mal mit 1,5 Millionen Einheiten, in Zukunft 2 Millionen und vielleicht 4 Millionen Einheiten, dann haben wir mehr Masse für Economies of Scale, mehr Masse für das Teilen von Entwicklungskosten, wenn wir in zukünftige Elektromobilität investieren. Da geht es ja vor allen Dingen um den Hochvoltspeicher, da geht es auch um den Elektromotor, da geht es um die Leistungselektronik und diese ganzen Themen. Und wir halten das für einen richtigen und konsequenten Schritt, dass wir hier, na wie soll ich das sagen, die Kräfte bündeln von zwei großen europäischen Unternehmen. Das wäre zu dem einen dann gemeinsames Werk. Ich meine, wir werden zwei Teile haben zuerst mal. Ein Teil wird in Frankreich stattfinden, das ist die Produktion, das wird in Mühlhaus sein. In Zukunft, nicht jetzt gleich, aber wenn ein Produktionsprozess starten muss und auf der anderen Seite die Entwicklungs GmbH und auch der Einkauf werden im Großlauf München sitzen, so werden wir uns das aufteilen. Das heißt also ganz klar, ja, wir werden ein Werk haben und es wird in Frankreich sitzen.
Gut, vielen Dank. Jetzt haben wir noch zwei Teile der Frage. Einmal die Einkaufseinsparungen bei Daimler, das würde ich gerne Herrn Dr. Dies geben und dann die Frage SGL-Technologien auch bei anderen BMW-Modellen, Herrn Dr. Dräger. Herr Dr. Dies, bitte.
Die Einkaufspartnerschaft mit Daimler läuft mittlerweile in großer Routine. Wir treffen uns häufig und besprechen Projekte, die beiden Marken nicht differenzieren. Wir kommen dabei gut voran. Die Einkaufsentscheidungen sind natürlich jeweils architekturrelevant und haben einen sehr langen Vorlauf, sodass wir signifikante Effekte aus der Daimler-Kooperation im Wesentlichen ab 2011, 2012 erarbeiten, sodass die bisherigen Einkaufseinsparungen dadurch nur wenig beeinflusst waren. Aber wir sehen weiterhin großes Zukunftspotenzial in dieser Zusammenarbeit.
Letzter Teil, Herr Dräger.
Was die Fahrgastzelle anbetrifft, Herr Kort, werden wir sowohl den BMW i3, das Megacity-Vehikel, wie auch den BMW i8 mit einer kompletten Fahrgastzelle aus Carbon ausstatten. Wenn Sie unsere heutige Modellpalette ansehen, haben wir im Bereich der High-Performance-Fahrzeuge von M bereits auch Kohlefaserteile in diesen Fahrzeugen verbaut. Und ich möchte nicht ausschließen, dass wir in Zukunft dieses auch für weitere Modelle direkt der Stammmarke BMW, also nicht in der Submarke I oder in der Submarke M, verwenden. Und denke, ein Kohlefaserausbau kann durchaus eine Option sein.
Gut, Mr. Jan Wai Li und dann Herr Fasse danach.
Ja, 2月份, 宝马在中国市场占有率进一步提升, 您预测这个宝马什么时候会成为中国这个豪华市场占有率第一的品牌，为此会做哪些计划？ 2011年中国市场计划销售多少台，将会增加多少家经销商网点？好，OK，谢谢。
Also vielleicht für die Kollegen, die Frage war, wann BMW zum wichtigsten Premiumhersteller in China wird und dann noch Angaben zu, wie viele Autos verkauft werden sollen und wie sich das Händlernetz entwickeln wird. Ich würde mal sagen, bezüglich Autos und Händlernetzentwicklung machen wir zunächst mal Ian Robertson und danach vielleicht noch eine Frage von Herrn Dr. Reithofer als wichtigster Premiumanbieter. Ian, please.
We have been very pleased with our development in China over the last 12 months or so. The market grew substantially and the premium market grew even stronger. From that perspective, as we come into this year, we anticipate some strong double-digit growth, but what we don't anticipate is the same level as 2010. We think the market will slow somewhat, and I think there are several indicators that point to that being the case. I think it's also very important for us, and you heard in the introductory speech, that we have a very balanced portfolio of sales across the world, which balances the traditional markets and all of the new markets, not just the China market being the largest one. So from that perspective, we do have very, very strong growth plans for other markets outside of China as well. In terms of the dealers, it would be fair to say that China has been the most rapidly expanding market. We moved up last year from circa 150 dealers to around about 200. We will take that up again during this year, and we will enter a number of cities where we're currently not present. There is definitely for us an advantage to being early introductory or to be introduced early into a particular area or market or city. And you will see another growth in our dealerships this year, probably to the same level as we've seen during 2010. I think that was it.
The second one, zweite Frage oder zweiter Teil der Frage, wann werden Sie der wichtigste Premium-Anbieter in China, Herr Dr. Reithofer?
Also was wir derzeit tun in China ist, wir bauen unsere Produktionskapazitäten aus. Das heißt, wir bereiten uns in China auf weiteres Wachstum vor. Wir hatten bisher ein Werk in Datong und dort produzieren wir die Langversion der 5er Limousine. Wir werden jetzt ein weiteres Werk aufbauen. Da ist mein Kollege Arndt gerade dabei mit seinen Mitarbeitern, das zu tun. Dieses Werk wird auch im Mittelfristzeitraum an das Netz gehen. Das sind die Voraussetzungen, in China weiter zu wachsen. Allerdings, Sie haben gefragt, wann wollen Sie der größte Premium-Hersteller in China sein? Und ich sage, ich stelle mal in Frage, ob das für die BMW-Gruppe ein richtiges Ziel ist. Wir wollen eben Premium sein in China. Das heißt, wir wollen vernünftige Umsätze pro Fahrzeug erzielen. Und wenn wir das tun können, und wir liegen dann zwischen Audi und Mercedes, dann ist diese Position für uns okay. Also derzeit liegen wir zwischen den beiden. Audi führt, weil sie schon historisch länger in China sind. Dann kommen wir, dann kommt Mercedes. Ich sage, das Ziel in China muss sein, dass wir gute Umsätze pro Fahrzeug haben. Volumenmäßig zu führen in China würde ich nicht unter erster Priorität sehen als die Ziele der BMW Group.
Gut, vielen Dank, Herr Fasse. Und dann Mr. Sun Lee. Herr Fasse zunächst.
Ja, Herr Reithofer, ich wollte noch mal auf SGL zu sprechen kommen. Die erste Frage ist, wie sehen Sie denn jetzt die Zukunft bei SGL, wenn VW jetzt Anteilseigner ist? Gehen Sie davon aus, dass Sie da in eine Konfrontation laufen mit Ihrem Wettbewerber? Gibt es eventuell schon Gespräche, sodass Sie besser wissen, was die da vorhaben? Die zweite Frage ist, gehen Sie denn davon aus, dass es weitere Anteilskäufe von VW bei SGL gibt und dass eventuell ein VW-Vertreter in den Aufsichtsrat kommt? Und die dritte Frage ist, was würde denn ein VW-Aufsichtsratsvertreter bei SGL bedeuten? Müssen Sie dann fürchten, dass eventuell Wissen abfließt, das Sie in Ihrem Joint Venture erworben haben? Das ist ja auch schon ein wichtiges Asset. Fürchten Sie eine solche Situation?
Also zunächst sehen Sie uns ganz entspannt hier oben, Herr Fasse. Das mache ich jetzt als kleine Überleitung, Herr Dr. Reithofer.
Also, Herr Fasse, lassen Sie mich sagen, fürchten tue ich mich ja eigentlich relativ wenig. Wir beobachten diese Situation, das ist ja klar, aber ich möchte derzeit nicht auf so viele spekulative Fragen antworten. Weil ich meine, Aufsichtsrat, ja oder nein, ist rein spekulativ, wissen wir jetzt noch nicht, kann ich derzeit überhaupt nicht sagen. Weitere Anteilskäufe weiß ich nicht, die spekulativ, kann ich derzeit nicht beantworten. Das heißt, das sind so viele spekulative Fragen und da ist es einfach zu früh, darauf eine Antwort zu geben. Mein richtiges Carbon ist für uns ein wichtiger Zukunftswerkstoff, überhaupt keine Frage. Wir werden den einsetzen beim Megacity-Vehikel, wir werden den einsetzen bei unserem i8, bei den Plug-in-Hybrid-Sportwagen. Herr Träger hat vorher Herrn Kort geantwortet und hat gesagt, wir können uns auch Carbon vorstellen, einzusetzen, auch in unseren Kernfahrzeugen. Insofern ist es natürlich für uns eine wichtige Geschichte, aber es ist zu früh, auf diese Fragen wirklich konkrete Antworten zu geben. Verstehen Sie das bitte?
Gut.
Aber wenn Sie gute Fotos brauchen, da haben Sie vorher eins gekriegt mit diesem Ding, das mir am Ohr hängen geblieben ist.
Gut. Mr. San Li und dann Herr Pretzlaff.
So, eine Frage zur Investition und der Kapazität. Eingangs haben Sie gesagt, dass Sie in Leipzig 400 Millionen und in München 240 Millionen. Sie haben eben gesagt, das Ziel, Nummer eins in China zu werden, ist nicht die erste Priorität. Aber wie Sie ja sicherlich wissen, dass Sie dort Zange mit Daimler und Audi und Daimler, Vorsitzender Dr. Zetter hat Ziel angegeben, in drei Jahren auf 300.000 Zahlen hochzuschrauben. Und bei Audi ist ebenfalls in dieser Größenordnung. Deshalb meine Frage, wie hoch ist momentan die Kapazität? Ich weiß, dass Sie haben neue Halle, Produktionshalle in China. Und wann wird das fertig sein? Und planen Sie weitere Investitionen in China? Dankeschön.
Gut, wir beginnen mal mit Herrn Arndt bezüglich Produktion.
Also wie Sie bereits wissen, haben wir ja im letzten Jahr mit den Bauarbeiten für unser neues Werk in Tichy begonnen. Dieses ist ein Werk, was in einer ersten Stufe mal zusätzlich 100.000 Einheiten mittelfristig produzieren kann. Wir haben uns aber von vornherein Gedanken gemacht, wie so ein Werk auch je nach Marktnachfrage und je nach der strategischen Position, die wir einnehmen wollen, letztendlich mit dieser Marktnachfrage in China wachsen kann. Also wir sind dort auch für die Zukunft in den nächsten Jahren absolut handlungsfähig. Und des Weiteren haben wir auch noch in unserem ersten Werk, was wir gemeinsam mit unserem Joint-Venture-Partner Brilliance betreiben in Dadong, Möglichkeiten, die Kapazität auszubauen, sodass wir uns von der Seite gut aufgestellt fühlen, auch in der Zukunft kurzfristig reagieren zu können.
Gut, nächste Wortmeldung habe ich Herrn Pretzlaff und dann Mr. Akawi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, aber zunächst Herr Pretzlaff, bitte.
Ja, ich habe einmal eine Frage zu den Leiharbeitern. Herr Reithofer, Sie haben gesagt, wie wichtig die sind. BMW ist ja kritisiert worden, gerade im Werk Leipzig, weil da die Quote unheimlich hoch war. Wie ist denn die aktuelle Entwicklung? Wie viele Leiharbeiter hat BMW? Wie wird es in diesem Jahr weitergehen? Die zweite Frage ist zum Absatzziel. Da ist ja insgesamt gesagt worden, alle Marken über 1,5 Millionen. Aber gibt es da auch eine Hausnummer für die Marke BMW in diesem Jahr? Bestmarke ist ja angekündigt worden, kann man das präzisieren? Und dann die Antwort von Herrn Diess zur Zusammenarbeit im Einkauf mit Daimler hat mich noch nicht ganz befriedigt. Wir wussten ja bisher, dass es da gewisse Projekte oder Zusammenarbeit beim Einkauf von Energie zum Beispiel gibt. Jetzt haben Sie von großem Zukunftspotenzial gesprochen. Können Sie das präzisieren, in welchen Bereichen das ist?
Vielen Dank, Herr Pretzlaff. Dann geben wir Herrn Dr. Diess eine zweite Chance auf jeden Fall und beginnen gleich damit mit der Daimler-Zusammenarbeit. Herr Dr. Diess.
Ja, Herr Pretzlaff, mache ich gerne. Wir haben, und die Zusammenarbeit ist immer eine Zusammenarbeit zwischen der Entwicklung und dem Einkauf, weil wir natürlich die Produktdefinitionen, die Architekturen gemeinsam festlegen. Ich würde aber trotzdem sagen, die Daimler-Zusammenarbeit ist wenig spektakulär, aber sehr effizient. Natürlich auch deswegen, weil wir uns gerade auf Dinge konzentrieren, die uns eben nicht differenzieren in der Produktwahrnehmung, in der Markenwahrnehmung. Und deswegen ist es wichtig in dieser Partnerschaft, dass wir eine große Anzahl von Projekten haben, die Einsparungen bringen, die aber weder die Kundenwahrnehmung am Produkt oder bei Daimler beeinflussen. Ich sage deswegen, dass wir gut unterwegs sind, weil die Anzahl dieser Projekte ständig steigt und ständig neue Projekte und neue Projektideen dazukommen. Ich möchte es aber auf dem Level der Detaillierung belassen.
Gut, zweiter Teil der Frage, Absatzausblick für die Marke BMW, würde ich gerne Ihnen Robertson geben und dann den letzten Teil Leiharbeiter Herrn Krüger. Ihnen?
The answer to your question is that we want to see an increase and a all-time record for each one of the brands. So last year, BMW did just over 1.2 million, Mini did 234,000, and Rolls-Royce did over 2,700. So all three brands will increase, and as we said, we want to significantly break through 1.5 million cars this year.
Gut, danke Ihnen.
Ich sage deutlich über 1,5
deutlich
Millionen.
Deutlich über, genau. Letzter Teil, Herr Krüger, bitte.
Herr Pretzlaff, ich möchte es erstmal in den Kontext stellen. Was wir erleben, ist ja eine hohe Volatilität der Absatzmärkte. Wir haben es ja dargestellt, wir hatten letztes Jahr viel Wachstum, aber auch genau davor in der Krise auch sehr hohe Einbrüche, was das Thema Absatzvolumen oder Produktion betrifft. In der BMW Group agieren wir da zusammen mit einer vertrauensvollen Zusammenarbeit des Betriebsrates. Herr Schoch ist ja hier und mit den Partnern auf dieser Seite, dass wir erstens mal sehr, sehr flexible Arbeitszeitmodelle haben. Wir haben in der Krise wie jetzt auch in der so hohen Zusatznachfrage auch das Thema Arbeitszeitkonto sehr intensiv genutzt. Ja, wir hatten in der Krise Minuskonten, wir haben jetzt wieder gute Pluskonten. Wir reagieren in der BMW Group also auf die Volatilität. Und wenn ich jetzt nur mal das Jahr 2010 hernehme, Herr Reithofer hat es angesprochen, im ersten Quartal hatten wir noch eine gewisse Unterauslastung und das vierte Quartal war sozusagen ein All-Time-High. Ja, damit kann man schon allein die Volatilität sehen, die der Herr Arndt und ich als Kollege sozusagen dort gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewältigen. Wir haben ein sehr, sehr hohes Commitment unserer Mitarbeiter, diese Flexibilität zu liefern. Zur Leiharbeit lohnt es sich nicht, Zahlen zu nennen, weil sie dort sehr flexibel auch auf saisonale Schwankungen auch reagieren. Ein Beispiel, wir produzieren im Augenblick, heute ist ja wunderschönes Wetter, mehr Cabrios und mehr solche Fahrzeuge, die saisonal natürlich stärker im Frühjahr laufen. Das heißt, wir als BMW Group haben das Zeitarbeitsthema als klares Instrument, ja, was ja auch zwischen den Tarifvertragsparteien vereinbart ist, als ein Flexibilisierungsinstrument, was wir nutzen. Aber es ist nur eins von vielen, um eben mit dieser Volatilität und diesen Marktschwankungen, die ja auch in Zukunft vermutlich so bleiben, umzugehen.
Gut, vielen Dank. Dann haben wir Mr. Akaoui und dann Herrn Doll danach.
Yes. My question is...
Where are you?
I'm here.
Ah, yeah.
My question is for Mr. Robertson. How has the situation in Egypt impact first your assembly operation there, and how did the developments in North Africa affect your approach to the market in that part of the world? This is the first question. The second question, how much does the Middle East represent of your total sales? Especially that your top model ranges basically have reached record sales lately in the Middle East. And third, the volatility of the commodities, especially the oil prices. How does BMW basically mitigate the risk of this volatility on its numbers? Thank you.
Vielen Dank. Ich glaube, wir beginnen mit Nordafrika und Middle East. Ian?
Okay. With Egypt, obviously, we had a shutdown of our factory there for around about a week, just over a week, in fact. It is back running now, so we are producing again in Egypt in normality. Dealerships in Cairo and in Alexandria also had a disruption during the period of unrest, but both of those are now back up and running as well. So from our perspective, Egypt is now back on track from a sales point of view. As regards the region as a whole, we sell around about 18,000 cars in the Middle East. The Middle East includes 14 different countries, from the GCC countries through to, of course, those in North Africa and the Levant. We've seen good growth there in recent years. Unlike many markets, what you see there is 7 Series and X5s are the biggest selling products. So if you added up all of the 7 Series sales, there would be 4,700 sales last year, which makes it a big and important region for the 7 Series. But having said that, I think most of the markets in the region have seen good growth over the last several years. And whilst we are always looking at what may be happening from a political point of view, at the moment, we see the market potential still there during 2011.
Gut, zweiter Teil waren noch Rohstoffpreise. Das würde ich gerne Herrn Dr. Eichinger geben.
Ja, Sie hatten Öl angesprochen. Öl ist natürlich jetzt primär nicht sehr relevant für unsere Produktion, für die Produktion unserer Fahrzeuge. Insofern besteht da auch keine Notwendigkeit, mit Finanzinstrumenten zu agieren. Wir tun das auch nicht. Aber hat natürlich einen erheblichen Einfluss über die Kraftstoffpreise auf das Kaufverhalten unserer Kunden. Und da gibt es natürlich schon wichtige Zusammenhänge. Wir wissen aus der Erfahrung in den Vereinigten Staaten von Amerika, wenn der Ölpreis über einen bestimmten Punkt steigt und damit eben auch die Preise an den Zapfsäulen, dann reagieren die Kunden dort. Sie gehen weg von größeren Fahrzeugen, sie kaufen dann wieder kleinere Fahrzeuge. Das haben wir alle schon vor der Krise erlebt. Und ich denke, eine ähnliche Entwicklung wäre wieder vorstellbar und hätte damit natürlich dann auch einen Einfluss auf unser Geschäft.
Gut, Herr Doll als nächstes und dann habe ich Mr. Chaturvedi. Herr Doll?
Ja. Ich hätte zwei Fragen, eine vermutlich an Herrn Dräge und eine an Herrn Grüger. Es deutet sich ja jetzt nach den Vorkommnissen in Japan möglicherweise eine leichte oder eine Weichenstellung, was die Atomkraft angeht, an. Hat das, Herr Dräger, möglicherweise Auswirkungen auf die Elektroautostrategie von BMW, der Autobranche überhaupt, vor allen Dingen aber auch auf die Arbeit der nationalen Plattform Elektromobilität? Denn was nutzt das beste Elektroauto, wenn es mit Strom geladen wird, das aus schmutzigen Kohlekraftwerken kommt? Und die zweite Frage wäre vermutlich an Herrn Krüger, Krisenstab. Wie viele von Ihren Mitarbeitern sind denn jetzt tatsächlich schon im Südwesten? Und haben Sie zu all Ihren Leuten, auch zu den Händlern derzeit in Japan Kontakt? Können Sie die erreichen? Wir wissen von japanischen Autoherstellern, die hier in Deutschland sind, zum Beispiel Honda, die können die Hälfte ihrer Leute in der Krisenregion überhaupt nicht mehr erreichen. Danke.
Gut, fangen wir mit dem aktuellen Thema Japan an. Herr Krüger bitte und danach Herr Dr. Dräger.
Bezogen auf die Händler, das war ja Ihre erste Frage, wir haben noch nicht Kontakt zu allen Händlern. Überwiegend fast alle, es gibt noch ein, zwei, drei, vier in dem Norden sozusagen, die wir jetzt noch nicht erreicht haben. Das muss aber nichts Negatives jetzt bedeuten. Vor dem Hintergrund, dass natürlich Telefonleitungen und andere Themen, Stromausfälle dort nicht alles verfügbar sind. Bei den Mitarbeitern, das war Ihre zweite Frage, die jetzt in Richtung Südwesten sind, ist es bis dato eher eine nicht so große Zahl, die er sich aber fortlaufend ändert. Ich werde heute sicherlich im Laufe des Tages sozusagen nochmal eine aktualisiertere Zahl kriegen, weil die Mitarbeiter auf freiwilliger Basis entscheiden können, ob sie jetzt in Tokio bleiben wollen oder ob sie sich verlagern. Ich denke mal, da eine Zahl zu nennen, ist glaube ich, nicht angemessen, weil sich das eigentlich auch zum Teil stündlich, minütlich ändern kann aufgrund der Lage, die wir ja auch sehr, sehr eng beobachten an der Stelle. Aber was ich Ihnen sagen kann, wir haben diese Option schon sehr früh ab Samstag letzter Woche geöffnet. Dass also sehr früh unseren Mitarbeitern die Möglichkeit war, lokalen Mitarbeitern wie Expats sozusagen in den sicheren Südwesten zu kommen.
Herr Dräger.
Das erste Thema, denke ich, hat Herr Schöberl bereits einleitend sehr klargestellt. Das ist ein Thema zwischen der Energiewirtschaft und auch der Politik. Ich möchte aber noch mal das Thema Elektromobilität und Elektroenergie in den Vordergrund stellen, dahingehend, dass wir immer gesagt haben, für die Elektromobilität ist es entscheidend, dass die Elektromobilität mit nachhaltiger Energie betrieben wird. Und insofern hat sich an dieser Position von uns überhaupt nichts geändert.
Gut, dann machen wir weiter. Mr. Chaturvedi und dann habe ich den Mr. Leclerc. Mr. Chaturvedi müsste hier hinten links.
Good morning, Mr. Reitover. My question is on hybrid and electric cars. Where does India stand in your ICDs?
Where are you? Here. Ganz hinten. Yeah.
So my question is on hybrid and electric cars. I want to know, where does India stand in your ICDs and hybrid car project, considering that hybrid cars are currently available in India and Indian government is promoting the use of electric cars and hybrid cars in India?
Ich glaube, Herr Dr. Dräger, können wir da was dazu sagen? Hybrid-Cars, E-Cars, Stand der Projekte, Förderung in Indien?
Lassen Sie mich wie folgt darauf antworten. Wir haben eine Projektion und haben gesagt, im Jahr 2020 glauben wir, dass wir zwischen 5% und 15% der Fahrzeuge haben, die elektrisch fahren und die damit auch Strom tanken. Das bedeutet im Gegenzug, dass wir auf der anderen Seite 85% der Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren haben werden. Und deshalb müssen wir sehr intensiv auch an unseren Verbrennungsmotoren weiterarbeiten. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, in den kommenden Jahren den Verbrauch von unseren Fahrzeugen noch mal um 25% bis zum Jahr 2020 abzusenken. Im Rahmen unserer Strategie Efficient Dynamics haben wir aber auch das Thema der Hybridfahrzeuge intensiv betrachtet. Wir haben Hybridfahrzeuge auf den Markt gebracht mit dem X6 Active Hybrid, mit dem 7er Hybrid. Und in diesem Jahr folgt jetzt der 5er Hybrid und weitere Hybridfahrzeuge werden folgen. Im Jahr 2013 werden wir dann sehr konsequent das, was wir mit dem Project Aya und dem Mini E und mittlerweile 13 Millionen Testkilometern begonnen haben, zum Großserieneinsatz bringen mit dem BMW i3. Und damit haben wir, denke ich, neben auf der einen Seite Fahrzeugen mit konventionellen Motoren ein ausgiebiges Portfolio von Hybridfahrzeugen. Und wir haben dazu Fahrzeuge mit E-Motoren als Großserienfahrzeuge ab dem Jahre 2013 anzubieten und zusätzlich, sage ich mal, auch ein Sportfahrzeug mit einem Plug-in-Hybrid mit dem BMW i8. Zum Thema der Förderung in Indien kann ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme geben.
Also ich kann das vielleicht ergänzen. Wir sind im Moment in Gesprächen mit den indischen Politikern dazu. Es ist noch nicht abzusehen, in welche Richtung letztlich das gehen wird, was auch die Bedingungen sein wird für den Standort Indien. Da laufen die Gespräche und da werden wir sicherlich in den nächsten Monaten auf jeden Fall mehr wissen dazu. Gut, Herr Leclerc als nächstes und dann Mr. Yoon. Herr Leclerc.
Ja, vielen Dank. Eine Nachfrage vielleicht noch zum Thema Leiharbeiter. Da haben Sie gesagt, es lohnt sich nicht, Zahlen zu nennen. Das weckt meine Neugier. In welcher Größenordnung bewegen wir uns denn wenigstens? Und vielleicht, Herr Dr. Reithofer, wie verträgt sich denn dieses verstärkte Setzen auf Leiharbeiter mit Ihrer Aussage, dass einer Ihrer Erfolgsfaktoren innovative, leistungsfähige und hochmotivierte Mitarbeiter sein, wenn das eben alles Beschäftigte sind, die sich nicht auf eine lange Perspektive bei BMW einstellen können? Und eine zweite Frage. In Ihrer Präsentation klang mehrfach durch, dass Ihnen Einsparungen beim Einkauf gelungen sind und dass Sie außerdem mit der Produktion den Märkten folgen wollen. Was hat das schon für die Zulieferer hier in Deutschland, speziell in Bayern, für Sie bedeutet? Und gerade was bei den Preisen, was die Preise betrifft, die Sie Ihnen zahlen können, und was bedeutet dieses Verlagern der Produktion in andere internationalere Märkte auch für die Zulieferer hier in Deutschland? Müssen die sich da auf mehr Konkurrenz einstellen oder sogar vielleicht auf den Verlust von Geschäftsanteilen?
Gut, vielen Dank. Wir fangen gleich mal mit dem letzten Teil an, was die gesamte Zulieferindustrie betrifft. Herr Dr. Dies.
Ja, wir hatten auf der Material- und Herstellkostenseite vor 3 Jahren eindeutigen Nachholbedarf. Deswegen haben wir das in der Strategie Number One ja auch explizit adressiert. Wir können heute eigentlich nach 3 Jahren sagen, dass wir die Ziele erreicht haben, den Nachholbedarf auf der Herstellkostenseite abgearbeitet haben. Sie sehen das ja auch in unserer Margensituation, insbesondere im letzten Quartal sind wir etwa auf Wettbewerbsniveau. Von daher glauben wir, dass wir jetzt auch ein wettbewerbsfähiges Herstellkostenniveau erreicht haben. und wir deswegen auch dieses Nachholprogramm jetzt eigentlich abschließen können. Natürlich wird es in der Zukunft auch weiterhin Ratioeffekte in der Zuliefererkette geben, die werden sich aber etwa auf Wettbewerbsniveau verbleiben. Natürlich ist weltweit sind die Zulieferer immer in der Aufgabenstellung, die Effizienz zu verbessern. Aber man kann ja auch sehen an den Zahlen, die in der Zulieferindustrie veröffentlicht wurden, dass die Zulieferindustrie extrem gestärkt aus der Krise hervorgehen, notwendige Konsolidierungen zum überwiegenden Teil erfolgt sind und auch wieder in der Zulieferindustrie sehr, sehr gut verdient wird.
Gut, nochmal zum Thema Leiharbeiter, Herr Krüger.
Also ich möchte nochmal wiederholen, dass wir da keine Zahlen nennen möchten. Ich möchte das an einem Beispiel klar machen. Wir haben letztes Jahr die Situation gehabt, dass wir im Werk Dingolfing, beispielsweise im Werk Leipzig, durchproduziert haben, mehr oder minder bis auf eine Woche Produktionsunterbrechung aufgrund der Zusatznachfrage. Wir ermöglichen aber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch einen dreiwöchigen zusammenhängenden Urlaub. Das heißt, in einem Monat wie August sozusagen haben wir dann beispielsweise einen höheren Anteil, damit eben unsere Mitarbeiter, die vorher viele Samstagsschichten gefahren sind, eben auch die Chance haben nach einem durchgängigen Erholungsurlaub und fahren dann temporär im August mit einer etwas höheren Anteil, was dann wieder ab September anders aussieht. Insofern, wenn Sie die saisonalen Schwankungen, also einfach diese Aspekte sehen, macht es Sinn, da keine Werte anzugeben.
Gut, nächste Frage, Mr. Yoon und dann Mrs. Chen. Mr. Yoon.
한국에 대해서 좀 묻겠습니다. 그 인접국인 일본에 대한 영향이 좀 우려가 되고 있는 상황입니다. 혹시 독일 본사로 날아오겠다라고 하는 인력이 한국에는 없는지요? 뭐 중국에서도 혹시나 이런 우려 때문에 돌아오겠다는 그런 인력들이 있는지 한번 답변을 부탁드리고요. 또한 한국 시장 역시 인도나 중국 시장보다는 훨씬 작지만 규모 면에서는 작지만 성장률이 아까 자료에서도 나왔듯이 73%였습니다. 혹시 딜러를 늘리거나 아니면 파이낸스 프로그램을 좀 더 본사 차원에서 강화를 한다든지 이런 더 늘려나갈 생각은 없는지요? 또한 또 SB 리모티브 같은 좋은 이 좀 파트너가 한국에는 또 있습니다. 이 구매 부문, 특히 친환경 부문에서는 지난해 이런 협력사들이 늘어난 부분이 있다면 얼마나 늘어났는지 좀 알고 싶습니다. 한 가지만 더 부탁을 드리면요. 이 브릭스 대신에 브릭트라고 이렇게 표현을 할 만큼 이 규모에 비해서는 한국 시장에 대한 중요도를 매우 BMW는 뭐 높이 평가를 하고 있는 것 같습니다. 혹시 세일즈나 뭐 서플라이 아니면은 또 아시아 시장에서의 어떤 상징성 이런 여부 이런 여러 가지 요건들이 있는데 뭐 어떤 점에서 한국 시장을 좀 많이 바라보고 계시는지 뭐 아시아 시장을 대표하는 테스트 마켓으로 이런 성장시킬 계획은 있으신 건지 예, 답변 부탁드립니다.
Gut, vielen Dank. Beginnen wir zunächst mal mit Mitarbeiter Korea, Herr Krüger und dann Ian Robertson.
Ich möchte erst mal ergänzen, ich war vor 3 Wochen selber in Korea vor Ort. Das ist für uns ein ganz wichtiges Land. Es ist einer der wichtigen Märkte, deswegen ist es ja auch in der neuen BRIC-Definition. Sie haben über 70% Wachstum letztes Jahr gehabt. Wir haben da eine tolle Mannschaft, ein tolles Team. Wir haben dort auch ein in Summe sozusagen jeweils 70 Mitarbeiter in der National Sales Organization und bei Financial Services. Ich habe es vorhin angesprochen, wir hatten 18 Mitarbeiter aus Korea in Tokio vor Ort auf einer Dienstreise, die auch am Montag sozusagen gestern wieder wohl und heil und sicher wieder in Korea angekommen sind. Auch da haben wir uns gesorgt und entsprechende Möglichkeiten organisiert, dass diese Mitarbeiter aus Japan zurückkehren konnten nach Korea. Korea ist für uns ein wichtiger Stand, hat also rund 140, 150 Mitarbeiter.
Gut, Wachstumsrate, Händlernetz, Ian Robertson, bitte.
As Harold just said, we view the market very strongly. In the last year, we grew very substantially ahead of our original expectations. We see further growth this year. So I'm very confident that the Korean economy is in a very strong situation, and in particular in the Southeast Asian context. We have the majority of our dealers around the major cities, and we will be making investments, or our dealers will be making further investments to expand their operations, particularly in the service and after-sales area. given that the market has grown so quickly over the last couple of years. So we will make further investments in the overall market, and there will be some additional new dealers in the country as a whole.
Gut, letzter Punkt, Espili Motive, Herr Dr. Dies.
Ja, ich glaube, es waren zwei Fragen. Einerseits die Zulieferindustrie insgesamt. Die koreanische Zulieferindustrie insgesamt wird weltweit immer relevanter, insbesondere durch die Internationalisierung der koreanischen Hersteller. Das heißt, viele der Zulieferer haben mittlerweile Produktionsstandorte auch hier in Europa oder in den USA, zeichnen sich aus durch eine sehr gute Kombination von hoher Qualität, Innovationskraft und auch sehr stabilen und schlanken Prozessen, also auch einer sehr hohen Wettbewerbsfähigkeit. Für uns, deswegen werden sie für uns auch relevant in den Märkten eben USA, Europa. Ein zweiter Aspekt ist sicherlich eine Technologieführerschaft, die man Korea durchaus zusprechen kann bei dem Thema Lithium-Ionen, Batterien, Zellen in Großserienfertigung. Deswegen haben wir uns ja entschlossen, unsere Batteriezusammenarbeit bei Espili Motive, einem Joint Venture zwischen Bosch und Samsung, festzulegen. Wir sind mit der Entwicklung dort sehr zufrieden. Die Zellfabrik, die für uns dort erstellt wird, ist im Zeitplan, und wir erwarten dadurch durchaus eine gute Wettbewerbsposition. Hervorzuheben ist auch noch der hohe technologische Stand in Korea mittlerweile in der Kommunikation, in der Anzeigetechnik, also auch bei Displays, haben koreanische Hersteller mittlerweile eine weltweit sehr, sehr hohe Kompetenz. Und deswegen nutzen wir zunehmend auch koreanische Zulieferer.
Gut, dann haben wir als nächstes Mrs. Chen und dann Mrs. Wehmer. Mrs. Chen.
大家好，大家上午好。我这里呢是介绍一下自己，我是来自中国的记者。非常高兴的第二次的见到了李瑟夫博士。跟您的两次见面都非常的戏剧性。第一次您是冒着冰岛火山爆发，您可以说是在第一时间的欧洲通行飞行以后的赶到了北京。而这次呢，我们也是从日本地震和核爆炸以后的这样的一个灾难以后，从中国不离万里的来到了德国来见到你们。但是这两次见面呢，我相信应该是非常有幸运的成分在，因为您上次来到北京的这样勇敢行为以后，使得您预测的中国2010年12万的销量一下子扩升到了16万。而这次呢，我刚才也听到您在中国的记者回答问题的时候说到，2011年宝马不仅要在中国成为销量领先的这样的高档车品牌，也应该希望是一个最值得中国尊重的高档车品牌。但是您刚才说销量可能并不是最主要的，那么作为一个能够让中国老百姓非常能够值得尊敬的这样的一个高档车品牌，您觉得宝马在全球有什么样的好的成功的经验，在中国的消费者当中会更多的去做？谢谢。
Good.Vielen Dank soweit. Das war eine Frage jetzt, wer von uns in Japan war, als das Erdbeben geschah. Und der zweite Teil der Frage ging sehr stark nochmal um das Absatzvolumen in China, Marktpositionierung und die Bedeutung der Marke. Ich würde vielleicht nochmal als vorweg, ich weiß nicht, ob die Übersetzung in dem Fall richtig war, es war von uns keiner in Japan. Es ging jetzt nur um die Mitarbeiter vor Ort, die deutschen Mitarbeiter vor Ort, die wir dann praktisch per Flugzeug und deren Angehörigen ausgeflogen haben. Aber von Seiten des Vorstands war keiner zu der Zeit in Japan. Ich hoffe, dass Sie das, weil ich jetzt nicht weiß, wie die Übersetzung letztlich dazu war. Und zweiter Teil der Frage, was die Markenpositionierung betrifft, Ian Robertson.
As you heard me say earlier, we see the growth in China strongly again this year, but not at the same rate as last year. So both for BMW, for Mini and for Rolls-Royce, we expect all three brands to move forward. And I think that's the important issue here, that we want to build our brand position. So developing our market presence, ensuring that the cars are understood, ensuring that the 7 Series is the flagship of the range for BMW, are clearly market or high performance market performers. All of these issues are to develop our future in China rather than one year's particular sales result. I'm delighted to say that when we look at some of the brand understanding, BMW is higher than many of the other competitors in the global premium market, and our intention is that we will continue to develop that further. So you will see our brand proposition being widely communicated and communicated into cities where we currently are not present, into all forms of media in those respective cities as well. And I'm confident that we can continue to see growth for all three brands in the Chinese market during this year and into the future.
Gut, vielen Dank. Wir haben jetzt noch knapp 10 Minuten. Bitte um Verständnis. Ich habe wirklich noch eine Reihe an Fragen. Wir werden wahrscheinlich nicht alle letztlich beantworten können. Das können wir dann vielleicht im Nachhinein dann auch beim Mittagessen dann machen. Bitte ich um Verständnis. Also 10 Minuten jetzt noch. Ich habe jetzt als nächstes Mrs. Wehmer und dann noch Herrn Fromm. Ich glaube, die Dame ist nicht da. Dann machen wir Herrn Fromm als nächstes und dann
Is
are
that
you?
Mr.
Wehmer? Mrs.
That's
Wehmer?
My question.
Yes.
Yeah.
Ah, yeah.
Okay, my question is for Dr. Rithofer. You said that since December 2010, BMW Motorrad has been active in Indian market. Can you share some more information, since India is one of the biggest motorcycle market, what are your plans for dealerships and models for India in motorcycle segment?
Also wenn ich das richtig verstanden habe, Motorrad in Indien und dann die Perspektivenproduktion vor Ort. Wenn Sie es mir erlauben, würde ich die Frage bitte an Herrn Dr. Dräger geben, da er auch für Motorrad verantwortlich ist.
Wir haben im letzten Jahr das Thema Motorrad in Indien gestartet. Der indische Motorradmarkt spielt sich aber ganz wesentlich in dem Segment unter 200 Kubikzentimeter ab. Wir agieren, wie Sie wissen, im Wesentlichen in dem Segment über 500 Kubikzentimeter. Und mit Husqvarna steigen wir jetzt auch in einem kleineren, aber sehr freizeitorientierten Markt ein. Wir haben im vergangenen Jahr in Indien etwa 80 Einheiten abgesetzt. Wir haben 2 Händler und wir denken aber im Laufe dieses Jahres daran, dieses Geschäft auszubauen.
Gut, danke, Herr Fromm. Und dann Mr. Sousa.
Ich habe nur 2 kleine Nachfragen. Die erste an Herrn Dies. Herr Dies, Sie hatten vorhin ausgeführt, dass Sie vor allem elektronische Komponenten aus Japan beziehen und dass Sie jetzt erstmal prüfen wollen, welche Teile da betroffen sind. Können Sie mal ungefähr schätzen, wie hoch überhaupt der Anteil japanischer Zulieferer an Ihrer globalen Lieferkette ist? Kann man das beziffern? Und noch mal eine kurze Nachfrage an Herrn Reithofer. Sie waren sehr zurückhaltend, gerade als Sie auf die Frage VW SGL Carbon geantwortet haben. Ich erinnere mich, in Genf sagten Sie, dass Sie vor dem Einstieg von VW bei SGL Carbon nicht mit VW gesprochen hatten. Nun liegt das ja schon wieder 14 Tage zurück. Können Sie denn zumindest sagen, ob man in der Zwischenzeit mal miteinander gesprochen hat?
Gut,
also Herr Fromm, Sie sehen, die Frage, die kann man ganz offen beantworten. Herr Winterkorn und ich, wir haben in der Zwischenzeit miteinander gesprochen, genau über dieses Thema und wie wir beide dieses Thema sehen. Und zumindest von meiner Seite, das war ein 4-Augen-Gespräch, soll es auch so bleiben.
Gut, Herr Dr. Dies.
Ja, zum Thema Japan muss man unterscheiden. Wir haben einige First-Tier-Lieferbeziehungen, darunter sicher herausragend Getriebe. Das ist weniger zeitkritisch, weil wir Getriebe normalerweise über Seefracht beziehen und damit erstmal für die nächsten Wochen und Monate die Lieferung schon mal produziert ist. Da wird sehr stark davon abhängen, wie schnell die Krise in Japan eben gehandelt werden kann. Anders sieht es aus in der Second-Tier-Ebene, Third-Tier-Ebene. Da geht es um Elektronikkomponenten, im Wesentlichen Halbleiterbausteine für unsere Steuerungssysteme. Das bedarf einer deutlicheren Analyse, weil wir keine direkten Lieferbeziehungen haben. Das heißt, wir müssen dort im Wesentlichen unsere First-Tier-Beziehungen abprüfen. Dieser Prozess läuft und ich gehe davon aus, dass wir in 7 bis 10 Tagen sehr genau wissen, welche Halbleiterbausteine betroffen sein könnten. Sie haben zur Anzahl gefragt, es sind eher wenige Bausteine, die wir aus Japan beziehen.
Gut, Mr. Sousa und dann Mr. Zaro. Mr. Sousa, hinten links habe ich nur, ist nicht da, es gibt Mr. Zaro.
Sousa?
Ja, Sousa, ja.
Yes.
I am Mr. Zaro.
Where is Mr. Sousa?
Okay, sou eu.
Ah, yeah, okay, please start.
O Brasil se tornou, ano passado, o segundo país com maior crescimento da BMW no mundo. Mas o país ainda não tem uma fábrica, apesar de ter um mercado em ascensão. Quando a BMW fala que estuda... Ok, ok.
Could you speak in English? Is that possible?
In Brasil.
Yeah, you are from Brazil.
Se ha convertido el país, segundo país más importante en crecimiento para BMW en el año pasado. Pero no lo hay en una fábrica.
Our problem is that we need a Do we have in English? Yeah, okay.
Pero no hay una fábrica de BMW en Brasil. Cuando o señor Heistorf fala en la posibilidad de tener una producción en América del Sur, sería en Brasil.
Excuse me, we can translate the question into Spanish, and I think there is a Spanish translator who can translate to English, if that's fine.
Okay, it's in Ordnung, wir haben alles verstanden. Produktion, mögliche Produktion in Südamerika, würde ich bitten, Herrn Arndt dazu einiges zu sagen.
Also Brasilien entwickelt sich ja für uns immer mehr zu einem sehr wichtigen Markt, und wir sind derzeit in intensiven Untersuchungen darüber, wie wir auch als Local Player, sprich mit einem Produktionsstandort in Brasilien aktiv werden können. Wir haben noch keine finalen Entscheidungen getroffen, aber ich denke, ich kann hier und heute sagen, wir werden sicherlich in diesem Jahr zu finalen Entscheidungen kommen und die dann auch entsprechend mitteilen.
Vielleicht kann Ian Robertson noch mal was von Vertriebsseite zum Bereich Brasilien oder zum Land Brasilien sagen.
You're right that Brazil has become a very important market for us. We increased last year very substantially to around 10,000 units. That's circa 8,000 BMWs, 2,000 Minis. We see very good growth this year. We've increased our dealer body during 2010 by around 30%, so it's now running at just on 30, and we're now looking at taking that up substantially further. We have a lot of investments, particularly with the Mini brand, as that was only introduced some 2.5-3 years ago, and has risen very, very quickly in the marketplace. So as you just heard my colleague Frank Peter Arndt says, we view Brazil as a very important area for our business in the future, both from a potential production site as well as a growing market. And you can read into that that both of us will be spending more time in Brazil as we go forward.
Gut, danke schön, Mr. Saro, und dann Mr. oder Herr Brehm dann.
The question is about your sustainable products and the AI project. Will that project and its products be also marketed in growth markets like the Middle East and other countries? Thank you.
Dr. Dräger.
Für die Submarke BMW i ist uns das Thema Nachhaltigkeit besonders wichtig. Und dieses Thema Nachhaltigkeit, das betrifft einmal das Fahrzeug in der Produktion. Das betrifft zum Zweiten die Materialien, aus denen das Fahrzeug hergestellt ist. Und das betrifft drittens natürlich den Verbrauch und in diesem Fall das Thema Strom. Wir werden diese Fahrzeuge grundsätzlich nicht nur in Europa, sondern weltweit anbieten.
Ian Robertson.
As my colleague Klaus Dräger said, this is a product that we're developing for the world. And we see this type of potential in most markets around the world, not just in the high metropolitan areas, but also in countries which maybe in the past have not been that focused on more fuel efficiency. But I think this is coming. This is a trend which is here to stay. And particularly as issues like the oil price start to move upwards, which over time they will, I'm sure that these type of vehicles will have a place in every market around the world.
Vielen Dank Ihnen. Letzte Wortmeldung, Herr Prehm.
Ja, eine kleine Nachfrage zu der Frage des Kollegen aus Brasilien. Sie haben ja schon gewisse Produktionsaktivitäten, kleinere, glaube ich, in Manaus. Was muss man sich da vorstellen? Wird es mehr als eine CKD-Produktion, was Sie da vorhaben, oder wird es in diesem Rahmen etwa bleiben?
Herr Arndt, das ist Ihre große Chance.
Dann werde ich die nutzen, lieber Herr Schöber. Für einen Markteintritt ist immer erstmal eine CKD-Produktion genau die richtige Ausprägung. Und je nach weiterer Nachfrage und Entwicklung im Markt muss man dann die Möglichkeiten haben, solche Standorte auch weiter auszubauen. Wir haben ja viel Erfahrung in dem Aufbau und Ausbau solcher Produktionsstandorte. Insofern werden wir hier in der bewährten Art und Weise vorgehen.
So, vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, möchte auch den vielen internationalen Kollegen herzlich danken für Ihre Fragen. Damit ist die Bilanzpressekonferenz heute beendet.